Werkstattgespräche, der Macher-Podcast.
Ich sitze bei Jonas Becker und Tim Bergmann. Die beiden haben ein Haus gebaut und zwar an einem Waldsee in einem Sumpf in Finnland. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Was für ein Haus?
Ein Holzhaus, also ein Sommerhaus, ein Ferienhaus für uns beide und quasi so eine Absteige aus dem Alltag.
Eine Absteige. Anständige Kinder gehen zelten oder irgendwie sowas. Warum baut ihr euch direkt ein Haus?
Ich glaube, es ist eher so eine Idee gewesen von unserem Studium, dass wir gesagt haben, wir beide studieren Architektur und Stadtplanung, beziehungsweise eins von beiden. Und wir sind interessiert gewesen, die Theorie in die Praxis umzusetzen. Und das war für uns so ein Punkt zu sagen, während eines Urlaubs in Finnland, warum das nicht mal versuchen und versuchen, das, zu, was wir gelernt haben, umzusetzen. Und dieser Umsetzungsprozess war für uns eigentlich auch das Interessante, nicht unbedingt ein Haus zu haben, sondern zu lernen und auch zusammen etwas zu schaffen, zu produzieren und auch zu entwickeln und diesen Prozess auch auszuleben.
Ist das dann gleichzeitig auch so was wie Diplomarbeit? Nee, gibt's heute nicht mehr Masterarbeit, Bachelorarbeit oder sowas?
Ah, Bachelorarbeit, ja, nein, eigentlich nicht so richtig. Also es gibt Bachelorarbeit.
Das schon, habe ich schon mal gehört.
Mal gucken, wann das kommt.
Ich habe heute noch eine Studie über Prokrastination gelesen.
Nee, also wir haben halt quasi einen theoretischen Entwurf haben wir in der Uni eingebettet, also dass wir einfach Zeit hatten, ein halbes Jahr lang uns Gedanken zu machen, wie wir das Haus planen und bauen wollen. Und gebaut haben wir es eigentlich aus eigener Tasche und halt ohne Uni, also keine Ahnung. Ist halt irgendwie schwer, halt dann auch private Projekte natürlich in die Uni einzubinden, weil es einfach privat ist und keinen Mehrwert hat.
An Institut gründen.
aber es war uns eigentlich auch nicht so wichtig, weil irgendwie wir wollten halt irgendwie möglichst unabhängig bei der ganzen Sache sein und
eigentlich am Anfang wollten wir nicht unabhängig sein. Wir waren schon daran interessiert, mit dem Professor etwas zu entwickeln. Wir waren darauf basiert, natürlich es in die Praxis umzusetzen und nicht einen fiktiven Entwurf zu machen, der nicht möglich ist. Aber es hat sich dann langsam entwickelt, dass wir gesagt haben, okay, wir machen es selber, reichen dann auch sozusagen beim Bauamt die Anträge ein und waren dann gar nicht mehr unter Kontrolle der Universität. Und dann, ich glaube, wir haben ein Jahr später erst unsere Abgaben erst gemacht für die Uni und haben dann 15 Credits bekommen. Von daher, das war so
mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Ja, genau. Also.
Ein halbes Jahr habt ihr geplant. Wie lange habt ihr gebaut? Also ab der Idee, wann stand das Haus?
Na, die Idee war eigentlich, das ganze Ding in einem Sommer hochzuziehen.
Okay, eigentlich.
Und, also stand,
das würden wir jetzt auch schaffen.
Es stand nach einem Sommer und es war auch dicht nach einem Sommer. Das war die Leistung. Also es war so quasi unser Minimalziel auch so damals. Mhm. Wir haben so irgendwie gesagt, was optimal wäre und minimal. Und das haben wir alle erreicht, das Minimalziel. Aber am Ende waren es dann doch 4 Sommer, an denen wir gearbeitet haben.
Mehr oder weniger, neben Bachelorarbeit, neben Masterstudium.
Genau, und die Sommer wurden auch immer kürzer. Also das erste Jahr waren wir halt 5 Monate da,
ja.
Haben im Mai angefangen und vor Mai geht ja halt eh nichts in Finnland, da ist halt eh kalt. Also wir haben wirklich bei Schneefall angefangen zu arbeiten und dann Anfang Oktober aufgehört das erste Jahr und dann wurde es halt immer kürzer. Also am Ende, jetzt zum Beispiel letztes Jahr, als wir die letzte Bauaufnahme hatten, waren wir 1,5 Monate nur noch da und haben es dann endlich mal geschafft. Und
es liegt halt auch daran,
ich weiß nicht gar nicht, wie viel sind es insgesamt, sorry, wie viel sind es insgesamt, 11 Monate oder sowas?
Ich würde sagen, 10 Monate haben wir letztendlich dran gebaut, weil wir Unterbrechungen hatten. Ja. Wir mussten ja auch Prüfungen machen, wir haben unser Masterstudium, wir arbeiten parallel. Man hat natürlich Sachen unterschätzt, also dass wir beide ungelernt sind. Wir haben beide keinerlei Vorpraxis gehabt.
Wie also noch nie einen Hammer in der Hand gehabt? Oder?
Nein, doch, das schon, aber wir sind halt nicht gelernte Zimmermänner.
Ja.
Und hinzu kommt, dass das Grundstück halt auf einem Sumpfgebiet ist, was schwer zu erreichen ist. Es gibt keine Straße, die dorthin führt. Wir mussten einen Steg bauen, der 200 Meter durch den Wald führt.
Ihr habt einen 200 Meter langen Steg durch den Wald gebaut. Habt ihr dafür auch was roden müssen?
Ja, auf jeden Fall.
Ihr seid mit der Kettensäge in Finnland durch den Wald, habt gerodet und dann da einen Steg hingebaut?
Genau, also wir haben halt erstmal, als wir da waren, haben wir uns überlegt, wo soll der Steg langlaufen und dann halt wirklich so überlegt, so da lang.
Es ist ja auch hügelig.
Es ist auch noch hügelig.
Ja, okay. Es kommen auch Bäche, wo man rüberkommen muss.
Und da halt das Sumpfgebiet, wo man halt auch nicht mal stehen kann beim Arbeiten. Das war halt dann auch so ein...
Sondern?
Na, halt so wie in Venedig, halt irgendwie so Pfahl, immer voran.
Ja, es halt, man hat am Tag 20 Meter geschafft, wenn man Glück hatte. Die Pfähle, wir haben Bäume gefällt, beziehungsweise hatten auch schon Material von umliegenden Höfen. Mhm. Man muss ja sagen, es gibt Das Baugebiet, wo wir jetzt sind, wo unser Sommerhaus steht, das ist entfernt ungefähr 3,5 Kilometer von dem ehemaligen Haus von Tims Eltern. Das ist der Bezug, dass Tims Eltern, Großeltern dort groß geworden sind. Wir haben die Möglichkeit bekommen, dort zu wohnen und auch die Möglichkeit, das Grundstück zu pachten, dann dorthin zu gehen und dort letztendlich sozusagen das Sommerhaus zu planen.
Ist ja fast schon schade. Eigentlich müsstet ihr euch noch irgendeine Geschichte ausdenken, warum ihr ausgerechnet in Finnland ausgerechnet da hinbauen wolltet und wie die lokale Regierung reagiert hat oder sowas.
Naja, es hat niemand anderes bisher versucht, auf diesem Sumpfsee zu bauen. Es ist schon einzigartig.
Das heißt, es gab tatsächlich jemanden, dem ihr das erzählen musstet. Klar, ihr musstet eine Bauabnahme machen. Was hat denn der gesagt? Ja. Keine Ahnung, der hat Finnisch gesprochen.
Ach, das war, also die Bauabnahme, oder der Bauantrag war an sich leichter als mit dem Professor in Berlin, also in Kassel zu sprechen damals, wo wir studiert haben. Ja. Also wir haben beide in Kassel studiert, gemeinsam. Und also der Bauantrag für sich fand ich recht entspannt. Also muss man einfach sagen, Papiere eingereicht, der Bauamtsleiter war sogar ziemlich beeindruckt von den Zeichnungen, die wir abgegeben
haben. Weil sonst die Deutschen kommen. Ja.
Präzise, akkurat. Vor allem irgendwie noch nicht mal einen Bachelor abgeleistet, aber halt irgendwie wirklich so, also wirklich auf den Millimeter genau die ganzen Angaben und sowas. Und dann hat er gezeigt, was die anderen Anträge da in der Region sind. Und war halt wirklich so auf so irgendeinen so undefinierbaren, das war kein DIN-Norm auf jeden Fall. Auf das Blatt. Das war wirklich, also ich weiß nicht, was es, also es war so
Bierdeckel.
Gefühlt, ja, so gefühlt halt wie irgendwie von deinem Block abgerissen und dann irgendwie darauf gezeichnet, so ohne Lineal, so mit einem Kuli. Ja, das wird dann irgendwie, wird die Erweiterung vom Haus. Und so läuft es halt normalerweise dort ab. Also es war auch ein Extrembeispiel, aber halt normalerweise ist es halt dort alles ein bisschen, es ist halt informeller dort. Also man kennt sich auf dem Dorf und das war natürlich auch der Vorteil für uns, also halt irgendwie Strukturen zu nutzen, aber der Bauantrag war recht entspannt. Das Einzige, was wir halt hatten, wir hatten einen, der halt quasi Schirmherr sein musste, also quasi den leitenden Architekten oder Ingenieur, weil wir halt noch keinen Abschluss hatten.
Aber der hätte gegolten, also hätte der einen deutschen Abschluss gehabt, hätte der auch in Finnland gegolten.
Ich glaube, er hätte es anerkannt auf jeden Fall. Okay. Ich glaube, da hat er so viel Freiraum selbst, aber halt dadurch, dass wir nichts hatten, konnte er uns halt diesen Freiraum nicht gewähren. So. Aber hätten wir irgendwas in der Tasche gehabt, ich glaube, der hätte uns auf jeden Fall
los. Also seid ihr dann zum Architekten gegangen und habt gesagt, guten Tag, wir würden gerne ein Haus im Sumpf bauen.
Nee, das ist dann der Vorteil vom Dorf, da kennt sich halt jeder.
Ja.
So, also wir haben direkt am Anfang halt einen.
Ich stelle mir immer so jetzt gerade so ein Bild, wie so ist, wie die ganze Dorfbewohner da mit dem Trecker und so da stehen und eigentlich immer nur kopfschüttelnd dabei zugucken, wie ihr einen, was, 250 Meter langen Steg durch den Sumpf baut.
Ja, ist das, die Leute haben schon auch geguckt, genauso wie auch in der Universität die Leute waren.
Ich komme vom Dorf, wir hätten euch ernsthaft ausgelacht die ganze Zeit. Was habt ihr denn bescheuerten gehört?
Das ist halt das Schöne, dass wir diesen Mann kennengelernt haben, der uns geholfen hat. Ohne die Hilfe und dieses Bauunternehmen, Marco, wie er hieß, der.
Genau, also das ist halt der Bauingenieur, nicht Bauingenieur, der macht übrigens auch noch sein Studium fertig gerade.
Was ist er jetzt? Baut ein Holzhaus in Deutschland.
Mit 40 ist er mittlerweile seit 20 Jahren am Studieren. Aber der hat sich einfach selbstständig gemacht und ist halt Bauunternehmer.
Ja.
Und ist halt einfach so diese klassische Geschichte vom Dorf auch einfach so, ich mache jetzt das, dann mache ich das und das läuft gut, das läuft schlecht und jetzt
mache
ich
das. Das ist so eine skandinavische Spezialität, oder? Dass die so
Allrounder.
So Allrounder sind, genau. Ja.
Also er kennt sich irgendwie, also er ist halt spezialisiert auf Metallarbeit so mittlerweile. Mhm. Aber irgendwie, wenn wir irgendwas über Holz wissen wollten, auch so, ja, okay, also das wächst jetzt auf jeden Fall jetzt gerade gar nicht so. Oder das wird euch schlecht draußen als Fassadenmaterial oder was auch immer so. Also wir sind ja also wirklich als so, also absolute Nichtskönner da. Also als Norweger angekommen.
Ja. Ah, die finden halt die Norweger für mich.
Nee, kennst du den Kranfahrer? Kranplätze müssen verdichtet sein.
Was? Kranplätze müssen verdichtet sein?
Ja.
Das habe ich schon mal irgendwo gehört, aber nee, das ist ein Video, ne? Das,
ja, von RTL oder so.
Irgendwie sowas. Wird halt so ein Kranfahrer dokumentiert, so ein Deutscher, und der soll halt irgendwie in Norwegen so eine Achterbahn aufbauen. Und der fährt irgendwie durch ganz Europa oder sowas, um halt Achterbahn zu bauen für Vergnügungsparks. Und ist halt in Norwegen und der Kranplatz war halt nicht verdichtet und dann konnte halt die Bahn nicht bauen, dann war halt so komplett ausgerastet, es war halt so Choleriker.
So. Ach so, das hat der Deutsche den Norwegern mal gesagt, wie der Kranplatz zu verdichten ist. Richtig ausgerastet. So.
So, Mann, die können hier gar nichts, das ist richtig kacke, nichts verdichtet, wo komme ich hier an? Ne? Deshalb sind die auch nicht in der EU. Absolute nichts können diese Norweger.
Wo habt ihr denn das Baumaterial hergehabt? Habt ihr das selber aus dem Wald geschlagen?
Nee.
Ach, schade.
Ja.
Also aber das ist so ein romantisches Bild wieder.
Das wär
ihr hättet doch auch das Holz nehmen können, dass ihr, also die Bäume, die ihr abholzen musstet,
ja,
um diesen 250 Meter langen Steg, über den ihr, wie ihr merkt, über den ich, wie ihr merkt, nichts drüber komme. Also jetzt gedanklich. Ob das sonst tragen würde, weiß ich nicht.
Das Problem ist halt, wenn du was abschneidest, du brauchst halt irgendwie auch gute Maschinen, um die zu also quasi zuzubereiten, das Holz. Also irgendwie, wenn du eine Holzblockhütte baust, dann klappt das, aber da hast du ein ganz anderes Gewicht auf dem Sumpf. Mhm. Und dann ist wiederum das Problem halt, wie kriegst du ein Haus, was irgendwie wirklich mehrere, also wirklich über 10 Tonnen wiegt, wie kriegst du das, dass es nicht einsackt auf dem Sumpfgebiet so? Und
die Trocknungszeit des Holzes.
Die Trocknungszeit
des Holzes. Das muss ja trocknen, ja
genau. Das ist halt 2-3 Jahre. Das größte Thema ist wirklich das Trocknen. Und vor allem die Maschinen halt, um wirklich, wenn du was Präzises bauen möchtest, dass die Maschinen halt wirklich extrem gute, also immer stetig gleichbleibende Qualität liefert. So. Und das wäre einfach da, auch mit den Mieten wäre das einfach so teuer geworden.
Das Problem ist ja da beim Sumpf, dass wir haben ja auch überlegt, es ist ja eine Unsicherheit. Es waren viele Unsicherheiten, die wir am Anfang hatten, auch mit den Professoren, was du vorhin angesprochen hattest, dass wir natürlich auch von Freunden, Familie erstmal angeguckt wurden, was wollt ihr
was
da machen?
Habt ihr jetzt wieso geraucht?
Ihr ja. beide, also guckt euch doch mal an, so ungefähr. Und es war halt, ja, es war ein Prozess mit Freunden auch und sozialer Unterstützung und auch besonders fachliche Unterstützung, wie von dem Bauunternehmer, dass man so man lernt ja auch mit, also ich glaube, es war letztendlich gar nicht schlecht zu sagen, es war nicht ein halbes Jahr, sondern wir haben ein paar mehr Sommer gebraucht, weil jetzt ist man an einem Punkt, dass man denken würde, ja, jetzt würde man es vielleicht in einem Sommer schaffen, weil man ganz anders rangeht, wenn man einfach einen Know-how entwickelt und was auch Spaß macht. Also wir haben ein halbes Jahr zusammen gewohnt auf engstem Raum, was auch nochmal so ein soziales Experiment ist, inwiefern man sich versteht. Wir waren vorher okay bis gut befreundet, sind zu sehr guten Freunden geworden.
Ja.
Das hätte ja auch zerbrechen können, aber es ist halt.
Ja, Ehen gehen normalerweise daran kaputt, dass Häuser
beim Bauen, werden, ne? Ja.
Wie habt ihr das denn überhaupt das Fundament dann gemacht? Auf dem Sumpf, also schwimmend geht, kann man so schwimmend machen?
Nee, ne? Also das war
eine Überlegung.
So eine, genau, also
das war eine Idee, war das
auch. Das kann man auch eigentlich sagen, wie diese Findungsphase dafür war. Ja. Also wir waren halt an der Uni und das ging halt gerade um das Gründen halt von dem Haus und an der Uni dachten wir halt, jetzt kriegen wir das ganze Know-how, also wirklich so die ganzen Professoren sind am Start und da sind wir zu einer Professorin erstmal, die halt für so diese Bauingenieurin auch ist und irgendwie für die ganze Statik zuständig war im Fachbereich und die meinte so, ja, auf dem Sumpf, puh, ja, ich leite euch mal weiter an Bauingenieur, also den geht mal
Geologen
geht mal rüber zu dem Diplom-Ingenieur da irgendwie drüben bei dem Bauingenieurstudiengang. Da sind wir da hingegangen und der also wirklich so mit so ein paar Zeichnungen und der meinte so, also keine Ahnung, was die da, also baut das irgendwo anders hin, baut das nicht auf dem Sumpf. So. Ja gut, dann.
Das ist so ein typischer Ingenieurs, geht nicht
genau. Aber der meinte, da haben wir auch so gesagt, begründet halt, okay, also wir müssen da bauen, weil das ist unser Grundstück, also wir können halt nicht beim Nachbar bauen. So. Und dann, ja gut, also
haben Sie eine Anbindung?
Also dann würde ich
250 Meter stehen.
Genau, dann meinte auch so, also dann würde ich sagen, dann graben Sie einfach so quasi den Grundriss, den Sie haben, so die Baufläche graben Sie aus 50 Zentimeter.
Und dann legen Sie das trocken, dann haben Sie noch Torf zum Heizen oder wie?
Und so vor allem 50 Zentimeter, dann ziehst du halt eigentlich alles an
Struktur.
An Struktur weg, wo du drauf machen irgendwas rauflegen kannst. Mhm. Dann meinte ich, okay, die 50 Zentimeter, die füllt er auf mit Kies und verdichtet die alle 10 Zentimeter.
Ja, und das waren
halt
38 Tonnen
gewesen. Haben wir so hochgerechnet, wie viel Kies wäre das, so die 200 Meter Steg irgendwie transportieren müssten. Also 40 Tonnen circa.
Und ihr habt das wirklich komplett alleine gemacht. Also ihr habt zu zweit das Ding komplett gebaut. Und
Freunde kamen.
Nee.
Also Freunde kamen genau. Vorbei. Also sozusagen, wir haben ein Abkommen. Jeder Freund, der uns geholfen hat, hat ein lebenslanges Recht, das Haus zu besuchen und das auch zu nutzen. Und das haben wir den Leuten gesagt und die sind natürlich für den Urlaub vorbeigekommen. Wir haben sie genutzt.
Das war kein Urlaub.
Das erste Jahr war weniger Urlaub, danach.
Ja, aber ihr habt ja jetzt noch euch.
Ja, genau. Also wir haben uns.
Die Freunde haben wir auch verloren. Also.
Nein. Ohne die Hilfe von Freunden wäre es nicht möglich gewesen. Also nicht nur physisch, sondern auch von der Motivation her. Die Leute haben einen in schweren Tagen, in Regentagen auch wieder hochgezogen, dass man halt weitergemacht hat. Mhm. Und das war halt für uns auch wichtig, zu sagen so, wir möchten das auch mit Leuten im Austausch haben.
Vor allem war es auch irgendwie so ein Kontakt, also hört sich doof an, aber so ein bisschen Kontakt zur Außenwelt auch. Es kommen Leute frisch rein
und erzählen. Du bist ja die ganze Zeit
in der totalen Extremzeit, 4 Wochen waren wir alleine zu zweit.
Ja. Oh Gott.
Okay. In einem Bett. Also ja. Muss man halt wirklich mal sagen, wir haben in einem Betten, wir haben auch eine Geschichte gehabt, dass wir unsere Zahnbürsten vertauscht haben.
Wir hatten halt die gleichen Zahnbürsten.
Aber ja. Wir waren noch beim Fundament, also die Nummer mit dem Kies war jetzt irgendwie nicht so.
Genau, also das war halt nicht so optimal. Also so war die Idee. Und dann halt ein Betonfundament drauf, wo wir halt auch dachten, eigentlich wollen wir ökologisch bauen. Und irgendwie sowas wie Beton oder sowas, das wollen wir so weit es geht eigentlich vermeiden. So ja. Und auch so Kies, also warum sagen wir 40 Tonnen an irgendwie so einem anderen Material irgendwo hinschaffen.
Das
so.
Nicht dahin gehört.
Ja. So. Und was ist, okay. Wenn das Haus nicht mehr existent sein soll? Wenn es genau. Niemand nutzt, dann bleibt da dort dieser
halt
chemische
auch,
Abfall.
Das war zum Beispiel auch so die Idee, dass man so, wenn, also wir sind einfach dumme Studenten gewesen oder naive Studenten gewesen und dann, wenn da irgendwas in die Hose geht und das Ding einfach wirklich nach 2 Jahren oder sowas einfach einfällt, so, dann sollte es auch zumindest halt nicht dort irgendwie als Müllhaufen zurückbleiben, ja,
sondern langsam wegrotten.
Man sollte es halt irgendwie, genau, es sollte verrotten und es sollte halt irgendwie zur Unkenntlichkeit irgendwie dann wieder beseitigt werden.
Ja.
So. Also dass einfach das Grundstück, so wie es war, halt auch dann wieder vorhanden aufzufinden ist. Also einfach
dass die Natur sich das schnellstmöglich
genau,
zurückholen
und halt kann. Nicht, dass du dann irgendwie, ja. So wie man hier halt irgendwelche, wo halt irgendwelche Brachen sind, so irgendwie von vor 1600 irgendwas, so dass ja. Du einfach irgendwie noch die Steinmauern da siehst. So, das wollten wir halt einfach nicht. Wir wollten einfach so, wenn was in die Hose geht, dann einfach weg mit dem Haus auch wieder. Und dann haben wir was draus gelernt und dann ist halt dann der Lernprozess auch da und ist auch gut, also gerade für unser Studium oder für unsere zukünftige Arbeit, aber
das liegt ja auch daran, dass wir uns in die Natur eingliedern wollten. Also es war halt, dass wir halt so ein bisschen auch zurückgehen vom See entfernt, dass wir halt auch nicht die Natur dominieren, sondern eher einen Ort schaffen, der für uns sozusagen ein Rückzugsraum ist, aber auch sozusagen die Natur nicht belastet.
Ja.
Das war einerseits natürlich von den Materialien, dass man nachhaltig baut, aber auch, dass es nicht den Raum dominiert und sich auf die verschiedenen Blickpunkte auch einfügt und man das auch nicht immer sieht.
Ich wollte gerade fragen, sieht man das? Also die
vom See aus, man sieht das eigentlich nicht, wenn das Licht angemacht wird abends, sieht man das, aber es schimmert so ein bisschen durch. Wir sind extra hinter die Baum reingegangen und sind nicht die erste Villa am See und dominieren das
Schimmer. Gibt's die denn? Also gibt's auch Leute, nein, die sich vorne an den See was sind? Nicht.
Wir sind die an ersten See am See. Nee. Niemand anderes ist an dem See. Ja.
Genau. Na, auf jeden Fall waren wir dann, also wie war das denn? Am Ende haben wir uns im Entwurf quasi entschieden, irgendwie eine Fahlung zu machen. Also mit, eigentlich mit Baugerüst, Stangen zu fahlen.
Stahl.
Genau.
Ja. Also gefüllt mit Beton.
Quasi verzinkter Stahl.
Aber das ist die Nachhaltigkeit da. Aber ich wollte jetzt nicht unken.
Guter Punkt.
Ich wollte nur anmerken. Darauf haben wir jetzt geschissen.
Das ist ja im Boden, das sieht ja keiner.
Nee, also wir haben quasi verzinkte Stahlrohre. Das war so die Idee, quasi mit Gerüsten zu fahren, weil die halt diese ganzen Verknüpfungen haben und diese ganzen Punkte haben,
das heißt,
wo du immer erweitern kannst.
Du kannst auch vor allen Dingen so eine fachwerkartige Konstruktion dann in
genau.
Den Boden einlassen, ne?
Genau.
Ah, clever.
Und du kannst auch auf den Sumpf agieren. Falls der Sumpf steigt, kannst du theoretisch das höher stellen, weil die ja diese Verstellschrauben haben, um dann auf Höhen und Niedrigkeit zu agieren.
Ja. Und dann, das war eigentlich so der Punkt, bis wir nach Finnland gekommen sind und wollten eigentlich in Finnland halt irgendwie dann die entsprechenden Baumaterialien, also quasi diese Gerüstelemente kaufen. Aber dann irgendwie haben wir uns dann noch auseinandergesetzt mit dem Bau, also mit dem Bauunternehmer, mit Marco, mit dem Kumpel von uns mittlerweile. Und haben ihn halt irgendwie so gefragt, so, was er davon hält. Und meinte so, nö, also mein Sommerhaus steht auch im Sumpfgebiet. Und ich habe das einfach mit einfach Metallstangen einfach gegründet. Und kommt in meine Halle, könnt euch so viel Zeugs nehmen, wie ihr wollt, und dann sägt ihr euch einfach so eure Rohre zurecht und dann gründet ihr damit. Und das war dann der Punkt, so. Und dann meinte ich mir, ja, aber es muss ja irgendwie so ausgesteift werden und keine Ahnung was, alles so, das Ganze, was wir auch natürlich von den Bauingenieuren gelernt haben, so an der Uni. Und dann, ja,
das machen wir schon.
Komm ich am Wochenende vorbei, schweiße ich euch da irgendwie so ein Gestell zusammen und dann ist fertig.
Und das ist das eigentlich das Einzige, was wir nicht selbst gemacht haben. Sonst haben wir eigentlich zu 100% alles selbst gemacht, aber Schweißen, da haben wir gesagt, da lassen wir die Finger von. Da sind wir dann nicht reingegangen.
Also wir haben
Schweißen im Wald.
Genau, unter Regenbedingungen, im Sumpf.
Rock'n'Roll, ja. Okay, dann
geht's. Also wir haben auch selbst geschweißt, aber halt dann so gerade diese Arbeit, wo wir auch selbst meinten, einfach so, also darauf steht das Haus am Ende so und so wirklich, das ist irgendwie 2 Wochen lang geschweißt, so dann vielleicht nicht ganz an irgendwie an die Königsdisziplinen so gefühlt, also von uns aus gefühlt so ran.
Wie sieht denn dieses Fundament dann, also wie sieht das aus? Sind einfach jetzt 100 Eisenstangen nebeneinander?
32 oder? Eisenstangen, glaube ich, 30 knapp. Wir haben gesagt, wir machen extra ein paar mehr, falls eine mal wegkracht und wir die entfernen müssen oder das sozusagen das Gesamtgebilde das Haus hält. Wir haben mehr gemacht. Normalerweise wären es vielleicht, du bist eher Architekt, 16, 14 gewesen oder so.
Ja, also bei dem Grundriss, den wir haben, da würden 16 ausreichen beispielsweise oder irgendwie 15, 16.
Und die stehen senkrecht im Boden. Und was kommt da oben drauf, dass du dann da auch tatsächlich...
Eine Metallplatte und darauf kommt dann sozusagen eine Unterkonstruktion von Holzbalken, die wir imprägniert haben und genau darauf folgt dann das Haus, der Aufbau, modularer Entwurf. Es kommen dann sozusagen die Raumabteilungen. Was halt schwierig ist mit diesen ganzen Stützen, man muss halt davor sagen, man kann halt nicht auf dem Sumpf richtig planen. Normalerweise würde dort so eine Raupe im Winter hinkommen und das alles plattwalzen, erstmal den Wald entfernen, unnatürlich natürlich auch, und den Boden erstmal screenen, weil was ist unter dem Sumpf? Irgendwann kommen Felsen und wer weiß, wie der Fels ist, ob das sozusagen die Stange direkt auf dem Kopf drauf ist oder halt irgendwann nach ein paar Jahren abrutscht. Und somit war die einzige Möglichkeit, diese Pfähle per Hand reinzuschlagen und zu gucken, bewegt sie sich noch einen Zentimeter und nach 10-mal mit dem Vorschlagkammer raufhauen oder nicht. Und somit haben wir dann das Gerüst langsam aufgestellt nach dem Satz des Pythagoras, was man schon in der 7. Klasse gelernt hat.
Okay, wann wissen wir, dass dieses Ding im rechten Winkel ist? So?
Naja, kannst du ja ein paar Wasserwagen verteilen.
So, ja, ja. Wir haben auch so überlegt, so, haben wir irgendwas Großes, rechtwinkliges, so irgendwie, dass wir wissen, dass es einfach so, dass die Seite dahin geht und die Seite im 90-Grad-Winkel dahin.
Worüber ich mir ja viel mehr Sorgen machen würde, ist, dass das Ding seitlich wegrutscht, also dass die Gesamtkonstruktion einfach.
Aber sie sind ja verstrebt. Also man
sind Streben
zwischen den Pfeilen. Also das ist ja klar.
Das ist der Unterschied zwischen euch und mir. Ich hätte die Dinger einfach da reingehauen, hätte eine Platte draufgelegt und mich dann gewundert, dass irgendwann die Platte wegschwimmt.
Ja, wie so ein Klavier.
Was ja, genau.
Und da klimpert's am Ende.
Aber was macht ihr jetzt, falls der Wasserspiegel steigen sollte im Sumpf?
Ist gerade passiert.
Wir haben es höher gesetzt. Also genau, es ist höher. Erstens ist es gestiegen, letztens. Aber wir haben es extra höher gesetzt. Wir haben halt über ein Jahr haben wir so eine Markierung gemacht an Bäumen und an irgendwelchen Sachen, die halt so einerseits zum Beispiel den Schneefall und die Schneehöhe im Winter irgendwie so die Maximalhöhe irgendwie markieren. Und dann andererseits hatten wir auch einfach so ein Sicherheitspolster einberechnet. Also es waren irgendwie
80 Zentimeter, 70, 1 Meter.
Nee, nicht mal. Also wie waren das gar nicht? Ich muss bisschen über Knie, so irgendwie 60, aber das ist ja irgendwie seit Jahren ist da nichts passiert, so in der Richtung.
Der See nimmt auch eher ab, muss man auch hinzusagen.
Der Wasserspiegel nimmt ab. Das Einzige, was halt zum Beispiel wächst, ist halt das Torf. Also halt vom Sumpf das Torf, das wächst halt irgendwie pro Jahr.
2 Zentimeter?
Nee. Ja gut, aber das kannst du ja im Zweifelsfall weggraben, wenn es dann irgendwann
so gut, genau.
Machst du einfach einen Burggraben.
Und darunter ist das ja nochmal, es kommt weniger Sonne hin, es kommt auch weniger Laub hin, also von daher, da produziert nicht nochmal mehr. Das Einzige ist, dass wir halt ein Problem mit Bibern im See hatten, die den Abfluss sozusagen etwas blockiert hatten. Und dadurch.
Biber haben, Moment.
Den See blockiert, sozusagen den.
Ach so, ich hatte jetzt ein Bild von einem Biber, der im Abflussrohr eures Hauses.
Das sind die Ratten bei uns. Nee, der See ist sozusagen, der Abfluss vom See wurde blockiert von Bibern und dadurch ist, ich würde sagen, fast ein 40, 50 Zentimeter ist der See gestiegen und auf einmal hat man unter dem Steg auch Wasser gesehen und wir waren, woher kommt das? Und dann musste man halt doch nochmal dorthin gehen und gucken, was passiert dort. Haben dann auch mit den Nachbarn gesprochen und die einzige sinnvolle Tätigkeit war dann sozusagen, diesen Damm etwas zu öffnen. Das war so eine Art Holzspalier, was natürlich.
Ja, was die Biber halt so basteln.
Klar,
ne? Das ist Natur. So langweilig im Wald
rumjungeln. Nach einem Jahr entsteht sowas auch. Wir sind ja auch nicht regelmäßig dort und es ist ja auch nicht dort, dass wir immer dort leben, sondern es ist ein Sommerhaus.
Also auch der erste Vorfall seit, ich weiß, davor war es halt nie. Also ich habe es noch nie erlebt, dass ein Biber in den letzten 20 Jahren da irgendwie einen Damm gebaut hat. So. Und jetzt mussten wir ihn halt kaputt machen.
Jetzt steht das, jetzt mussten wir ihn halt kaputt, den Biber.
Der war lecker.
Schmackhaft. Okay, jetzt steht das Fundament. Was habt ihr da drauf gebaut dann? Also, wie sieht euer Haus aus?
Es sind quasi Holzrahmen. Und die haben wir halt vorgefertigt auf dem Bauernhof von meinen Großeltern. Also, dadurch, dass halt die Infrastruktur einfach am Baugelände einfach dermaßen schlecht war, weil wir hatten keinen Strom, kein Wasser, eigentlich gar nichts dort. Und wir hatten irgendwie alles, was wir an Materialien hinbringen. Und das ist ja immer nochmal mehr oder halt in größeren Teilen, in größeren Paketen, als halt, was du am Ende irgendwie beförderst. Wäre es so viel Aufwand gewesen, dass wir entschieden haben, es einfach auf dem Bauernhof meiner Großeltern zu bauen. Und dann
halt, das heißt, ihr habt sozusagen das Haus vorgebaut und genau, dann in Einzelteilen oder
ja,
in,
genau, also wir haben quasi so eine modulare Bauweise
entwickelt.
Genau, entwickelt, sind dafür entschieden und dann
vorgefertigt,
mit einem Traktor rübergebracht.
Entschuldigung, entwickelt? Die Art zu bauen, wie ihr gebaut habt, gab es vorher nicht?
Doch.
Okay,
also schon, okay. Aber halt so
für uns entwickelt,
quasi, weil ja,
für uns auch was
genau, Neues war. Genau, ja, halt angepasst auf unsere Bedürfnisse. Also gerade, weil wir halt einen Traktor haben und weil wir halt auch mit dem Punkt halt geplant haben, dass wir irgendwie vielleicht wirklich nur zu zweit sind, dass keine Freunde da sind, irgendwie in einem bestimmten Zeitpunkt, und dass wir halt immer noch diese Module halt tragen können über den Steg und dadurch
Maximalgewicht 80, 90, 110 Kilo oder ja, so, und man muss sie auch auf eine Höhe bekommen. Also wir haben schon damit bedacht, dass wir zu zweit manche Wochen auch sind, und haben sie dann sozusagen rübergebracht und dort dann vor Ort montiert mit Freunden Fenster reingesetzt. Die Fenster haben wir auch nicht selbst gebaut, aber wir haben sie günstig natürlich dann auch bekommen von, ja, eigentlich schon alles sehr lokal bezogen gehabt. Also ich glaube, weiß gar nicht, ob wir irgendwas nicht lokal bezogen hatten. Weißt du was ich nicht weiß?
Die zweite Charge an Sperrholzplatten.
Ja, okay, gut, aber die...
Ihr habt Sperrholz nach Finnland geschmuggelt.
Nee, wir haben aus Versehen einmal falsch gekauft und hatten irgendwie zwei Platten dabei, die dann doch aus Ecuador kamen oder so.
Ja, irgendwie so, also ich glaube, das war am Ende noch Regen- und Waldholz oder sowas. Ich weiß es nicht, aber halt, wir haben immer extrem drauf geachtet, dass eigentlich ziemlich viel lokal ist und auch wirklich dann so, dass es Holz ist, dass es irgendwie so klimaneutral ist oder halt so bestmöglich halt irgendwie die Umwelt schont oder sowas.
Das ist halt auch der Vorteil, man merkt halt beim Bauen auch, was braucht man, und man kann halt selbst darauf agieren. Normalerweise ist es ja so, dass man jemanden beauftragt, der hat dann noch Subunternehmer. Man und entscheidet auch.
Am Ende auch, steht ein Flughafen im Brandenburgischen.
Ja, oder nicht.
Das ist eigentlich so ein ziemlich Berliner Projekt bei uns. Also in einem Jahr soll es fertig sein, aber das vervierfacht.
Das ist irgendwie die Zeit. Wie es sich gehört. Ja. Was für eine Holzart habt ihr denn genommen?
Das meiste ist eigentlich Kiefer. Also es ist einfach so Kieferfichte. Das ist eigentlich alles, was wir haben.
Hält das und einfach so, oder muss man das dann noch irgendwie mit, was weiß ich, was beschmieren?
Man muss schon beschmieren,
man muss halt schützen. Aber es gibt ja halt irgendwie auch dann einen chemischen Schutz oder halt auch einen ökologischen Schutz oder halt einen passiven Schutz zum Beispiel. Also zum Beispiel, wenn du was draußen hast, dann muss ja nicht alles direkt behandelt werden, sondern es muss einfach nur passiv geschützt werden. Das heißt einfach, dass irgendwas anderes davor ist, was zum Beispiel vor Niederschlag schützt, so das Holz. Und dann, damit hast du auch schon viel getan. Und das war natürlich auch wichtig, also auch gerade, wenn wir irgendwas wirklich aktiv schützen mussten mit Behandlungsmitteln oder sowas, dann, dass es halt zumindest ökologisch ist. Also dann hält es vielleicht nicht ganz so lang wie halt die chemische Keule, aber halt.
Dafür bleibt der See sauber. Wie groß ist der See? Was ist das für ein See?
Kilometer Länge, 400, 300 Meter breit ungefähr. Ist nicht riesig. Ja, ist halt ein Waldsee. Knapp Kilometer lang, aber ist halt sehr schön umrandet. Es ist wunderschön, weil man halt, ich hatte es noch nie, als ich das erste Mal nach Finnland gekommen bin. Meine Eltern haben mich natürlich auch gefragt, warum baut ihr in Finnland ein Sommerhaus?
Das ist ja die erste Frage, die man eigentlich stellt.
Ja, natürlich. Also es ist halt, warum baut ihr es dort? Und dann muss ich halt doch sagen, die Natur in Finnland ist nochmal was anderes. Die Einsamkeit, auch für sich zu sein, sich selbst auch ein bisschen zu entwickeln in dieser Einsamkeit, finde ich halt doch interessant als Experiment für einen selbst. So. Und der See ist halt, der Sumpf, man merkt halt, dass er so ein Geflecht immer mehr in Richtung Wasser zieht.
Das heißt, irgendwann wird der See weg sein?
Nicht weg, aber er wird kleiner. Und man läuft die ersten 10 Meter über so ein Geflecht rüber und man ist letztendlich wie auf einem Trampolin und hüpft auf Gräsern und kommt dann zum Wasser und kann angeln oder ins Boot steigen, aber man läuft erstmal sozusagen auf dem Wasser und man merkt auch, unter einem, da schwimmt was, da können auch Fische oder so sein. Das ist ein anderes Gefühl nochmal. Und ich würde sagen, die Natur ist auf jeden Fall auch nochmal was anderes als in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern. Ist eine andere Einsamkeit auf jeden Fall auch.
Ja. Ja, auch irgendwie zum Beispiel die Jahreszeiten und sowas. Also,
ja.
Also irgendwie so der Kontrast zwischen Winter und Sommer ist ja auch nochmal größer. Also du hast.
Ich kenne nur Norwegen, also Nordnorwegen. Da ist der Sommer irgendwie 4 Wochen lang und wenn es 20 Grad hat, flippen alle aus. Ist es in Finnland ähnlich?
Ja, schon länger, aber es ist halt hell im Sommer.
Ja.
Dunkel Im Winter, sehr dunkel.
Und es liegt halt zum Glück noch im Winter Schnee, also ist halt auch so eine schöne Sache zum Beispiel. Der Sommer ist eigentlich, also es, ich weiß nicht, zum Beispiel das erste Jahr war extrem warm.
Perfekt.
Also es war wirklich perfekt und da haben wir uns eigentlich schon geärgert, dass wir irgendwie arbeiten müssen, weil es einfach so schön warm war, wir wollten eigentlich die ganze Zeit immer nur baden gehen.
Also doch nur ein Zelt aufs Fundament.
Ja. Also natürlich werden es halt nicht irgendwie jetzt so Süddeutschland 30 Grad oder sowas, also es ist dann schon 30 Grad ist schon, also wirklich so spitze, also aber es fühlt sich trotzdem warm an und es ist wirklich so, es hört sich irgendwie doof an, aber selbst 23 Grad sind einfach, fühlen sich an wie in Berlin oder in Deutschland irgendwie beispielsweise 27 Grad und läufst halt trotzdem irgendwie ganz halt irgendwie gefühlt nackt rum, weil es einfach, es ausreicht. Also es, ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist halt einfach so, dass man mit 23 Grad zum Beispiel auch absolut zufrieden ist.
Ich glaube, es ist die Mentalität, dass man auch etwas mehr in der Wildnis ist, dass man einfach auch draußen sich die ganze Zeit aufhält, 10 Stunden lang, und der Körper sich auch etwas darauf einstellt und auch besonders das Mentale auch, dass man sagt, okay, brauche ich jetzt irgendwie meinen Pullover? Ach nein, ich laufe jetzt und sammle die Pilze so. Also das geht halt dann doch. Oder Sauna halt, es wärmt einen ja nochmal
anders. Ihr habt eine Sauna dran gebaut?
Wir haben eine Sauna im Haus auf jeden Fall. Also man muss das ja...
Die feinen Herrschaften.
Ja, natürlich, man muss sich ja hygienisch auch...
Ja, das war das Wichtigste.
Offiziell kulturell anpassen.
Auf dem Bauantrag steht auch drauf, Saunahaus. Also es ist kein Sommerhaus, sondern Saunahaus.
Warum ausgerechnet eine Sauna?
Es gehört einfach dazu.
Also es ist einfach ein offener Kamin, das wäre so, was ich jetzt denken würde.
Das haben wir ja auch. Es ist halt, dass man zurückkommt und auch nackt... Teilweise nackt. Manche Freunde waren ja auch ein bisschen verstört, dass sie sozusagen nackt in die Sauna gehen. Mit Freunden ist es eh ein komisches Gefüge. Stimmt, dann nochmal.
Fremden ist einfacher.
Genau. Aber es ist auch nochmal was anderes als eine deutsche Sauna. Eine deutsche Sauna ist nicht reden. Man hat eine Sanduhr, wo nach 10, 15 Minuten muss man rausgehen. Leute ermahnen einen, wenn man redet. Und eine finnische Sauna ist
eher... Alle eine Stunde kommt der Ventilator rein und schaut mit dem
Handtuch. In einer finnischen Sauna ist es ein bisschen dynamischer. Es kommt, natürlich gibt es auch Ruhezeiten, aber es gibt eher den Anlass zum Unterhalten. Also wir haben die Zeit genutzt, eher abends dann nochmal drüber zu reflektieren, was ist vorgefallen, worauf hatten wir Bock, was möchten wir morgen machen. Und Sauna ist insofern ein sozialer Raum auch, absolut.
Also ich finde das halt irgendwie...
Wie baut man eine Sauna? Also wie, vor allen Dingen, wenn es nur aus Holz ist, du musst sie ja auch so weit abdichten, dass da nicht die ganze Wärme verschwindet.
Ja, das Abdichten ist eigentlich mal gar nicht mal so das Problem, weil der Ofen einfach so dermaßen bollert, dass
du froh bist, wenn was davon
rausgeht. Du willst ja nur eine Stunde drin sein, so an sich. Du willst die Sauna mal heiß bekommen, aber nach einer Stunde kann die auch wieder kalt werden an sich, normalerweise. Und das ist so energietechnisch gar nicht das, oder heiztechnisch gar nicht das Problem, weil halt du kriegst irgendwie auch ein Glashaus oder sowas, kriegst du warm für eine Stunde.
Ja. Eher ist es um die Feuchtigkeit.
Die Feuchtigkeit ist eher
halt, das Riesenproblem. Dass die nicht in das Holz geht und irgendwo sitzen bleibt. Und
genau.
Da ist halt natürlich, wir haben es ausgestattet dann innen drin, dass es dann doch abfließt und dass es halt auch nicht überschlägt zum anderen Haus. Notfalls nimmt man halt die Trennsäge und teilt das Haus nochmal. Nein, aber...
Aber das Ding ist halt sogar dicht geworden. Das ist auch erstaunlich. Also wir haben es jetzt als allerletztes gebaut, die Sauna.
Ja.
Also wirklich im letzten Jahr und im vorletzten Jahr. So als allerletzte Etappe und haben halt quasi auch die ganze Erfahrung, die wir davor gesammelt haben, auch quasi in diesen einen Raum gesetzt. Und es hat auch wirklich geholfen dabei, also wirklich von der Logistik her und von der, also wirklich die ganze Erfahrung, die wir gehabt haben und gesammelt haben, hat sich auch in der Sauna wehgespielt. Also wie präzise wir zum Beispiel mit Holz arbeiten konnten, dass einfach wirklich dann zum Beispiel die Tür, die wir auch da wieder selbst gebaut haben,
passt hat.
Dass die einfach direkt gesessen hat so und auch die ganzen Paneele und ähnliches, oder unsere Saunabank, dass die einfach wirklich auf Millimeter genau sitzt. Und
dass wir auch mit Materialien das erste Mal gespielt haben. Ja. Dass wir nicht nur Holz verwendet haben, sondern auch einen Steinboden haben, der auch durchlässig ist, der das Wasser durchfließen lassen kann durch Backsteine, was auch eine gewisse Wärme ausstrahlt, was uns wichtig war, auch nicht nur Holz zu haben, sonst ist man guckt nach draußen und sieht den Wald und innen drin sieht man auch gefühlt nur Holz, Wald. Das war doch eine Erfahrung, die wir über mehrere Jahre dann umsetzen konnten. Ja.
War schon irgendwie für uns auch der wichtigste Raum. Also auch damals zum Beispiel, so wie wir auch zu dem ganzen Projekt gekommen sind. Das war ja auch zum Beispiel, da waren halt eine Kasseler Freundestruppe. Also halt Jonas war mit dabei und dann noch...
Gar nicht mal. Ich habe nochmal drüber nachgedacht. Du warst befreundet mit Rosa, Ali und noch ein, zwei anderen. Und ich bin als vierte oder fünfte Person dazugekommen, glaube ich. Eher sozusagen als fünfte Person. Und wir sind zusammen in Urlaub gefahren und sind, haben uns dann auch etwas mehr kennengelernt. Und daraus ist auch so ein bisschen das Projekt entstanden, dass das so durch Zufall war, dass, weil wir ähnliche Interessen hatten.
Und es war halt zum Beispiel, also wir sind halt dann damals zum Hof meiner Großeltern gefahren und haben da Urlaub gemacht und sind halt auch zum Beispiel zum See gelaufen und haben halt dort geangelt. Mhm. Aber irgendwie, wir waren halt immer am Hof am Ende, am Abend und haben die Sauna angeschmissen, jeden Abend. Und es war einfach so, es war so ein, nicht so ein Ritual, aber das ist einfach so, es passt einfach, egal ob es warm ist oder kalt ist, du gehst einfach in die Sauna. Genau, und du gehst einfach rein und irgendwie, entweder du hast einen Kater, nimmst halt vielleicht nicht so viel Bier mit oder du hast richtig Lust zu trinken und nimmst halt sehr viel Bier mit
in die Sauna. In der Sauna wird gesoffen.
Auf jeden Fall. Kannst du mal
verstehen.
Also das ist jetzt nicht zwingend oder sowas, also man kann auch ganz normal irgendwie auch unter der Woche mal reingehen.
Aber, aber auch dann auch trinken.
Dann kriegst du halt einen Alkohol. Nein. Aber das gehört irgendwie, es passt einfach irgendwie, so gerade zum Sommerurlaub oder Winterurlaub. Um den
Abend abzuschließen, finde ich, gehört das dazu. Man schläft auch danach einfach wie ein Baby ein. Also es ist halt einfach eine Ruhe da. Und
ja, und irgendwie, also es ist halt auch irgendwie, es hört sich immer so klischee-mäßig an, aber man sitzt halt einfach nackt zusammen und es ist einfach so mit offenen Karten spielen. Also man redet einfach ganz anders nochmal. Irgendwie es kommt Themen zum Vorsprung, so die man irgendwie bei Freunden gar nicht so, mit denen man mit Freunden gar nicht drüber geredet hat bisher. Und irgendwie mal, es ist alles gelassener, es ist ungezwungener, es ist jetzt nicht so wie irgendwie auf dem Sofa sitzen und so, ja, und sonst so, sondern also irgendwie, es läuft einfach so, es geht immer voran. Es
ist eine andere Dynamik dadurch, dass auch die Leute rein und rausgehen. Es gibt halt keine Uhr, die sagt, nach 10 Minuten musst du rausgehen, sondern jeder geht nach seinem eigenen Bedürfnis raus. Wenn es ihm zu warm ist, geht er eben eine Stufe runter. Wenn es zu kalt ist, geht er schnell wieder rein. Dadurch wechseln halt auch die Paare in der Sauna und dadurch kommen auch immer andere Dynamiken zustande, was ich auch interessant finde, weil man halt immer neu auf was anderes eingeht. Man nimmt nochmal das Thema von davor, spricht dann nochmal mit der Person drüber. Es ist ja, es ist einfach interessant und irgendwie hat ein dynamisches Umfeld.
Ja. Gehört die Sauna zu den 26 Quadratmetern oder ist die extra? Ja. Wie groß ist sie denn? Also wie viele Leute passen da rein?
4 Quadratmeter hat sie. Also da passen auf die obere Bank, also man guckt ja immer so nach, wo man sitzt, aber also man will ja eigentlich immer oben sitzen und da passen vier bis sechs Leute. Ja. Also wenn man richtig quetscht, 6 Leute, glaube ich sogar. Wir saßen sogar zu 6 da oben
drauf. Ja, wir waren zu 6.
Jetzt in den Winterferien waren wir sogar zu 6 oben drauf. Ja.
Und nochmal 2, 3, würde ich sagen. Ja. Also so zu 10 knapp kann man schaffen.
Wie oft fahrt ihr dahin?
Diesen Sommer müssen wir eigentlich 1-2 Mal schon hinfahren. Also jetzt nicht müssen, sondern weil wir Bock drauf haben. Ich möchte meine Masterarbeit einfach in der Ruhe schreiben. Das denke ich halt, das erfüllt. Es gibt keine Ablenkung. Das kann halt doch ganz produktiv sein oder halt nicht. Aber ich glaube schon, du willst im September hinfahren, nach Projektabgabe und
August,
so.
August, September, richtig.
Da würde ich auch nochmal hin, dass wir eine Woche vielleicht arbeiten und dann nochmal so.
Und es ist auch nicht das Gefühl, ihr fühlt euch auch nicht verpflichtet hinzufahren. Also das ist ja immer so ein bisschen auch das Problem an einem Sommerhaus.
Eigenheim verpflichtet.
dass du denkst, so, eigentlich würde ich gerne an Gardasee, aber Mist, ich habe ja das Ding in Finnland stehen.
Nee, ich glaube, dafür gibt's, also das Ding, sobald es jetzt irgendwie mal richtig, also es ist jetzt fertig und es funktioniert jetzt auch und dann hat man das Gefühl, dass es halt, auch wenn man mal nicht da ist, es geht halt immer weiter. Also es ist halt immer da trotzdem. Und wir wollen auf jeden Fall trotzdem reisen und sowas und rumkommen, und was Neues sehen. Aber die Idee ist dann einfach, dass man so irgendwie so einen Punkt hat, so wo man immer hinkommen kann, irgendwie jederzeit und
kreativ sein kann,
genau,
sich also ausruhen kann, wo man
so ein Rückzugsort ist, irgendwie so, worauf man sich irgendwie auch verlassen kann, vielleicht.
Ja.
Weiß nicht, aber ich glaube nicht, dass es irgendwie, dadurch, dass halt irgendwie, ist ja eh alles so super mobil, also wie oft man irgendwo hinreisen kann, fliegen kann und sowas. Also ich glaube, das ist nicht das Problem, dass man den Punkt vernachlässigt. Also
und das Haus wird das auch nicht schaden, wenn wir ein Jahr nicht mal da sind oder so. Es gibt ja auch ein Netzwerk von Nachbarn, die dort wandern gehen und dann uns mal per WhatsApp schicken, sieht gut aus. So, danke.
Aber vor allem jetzt irgendwie nach dem Projekt habe ich auch wirklich richtig Lust, jedes Jahr hinzukommen. Also es gibt immer, es ist auch dieses so, es gibt immer was zu machen, so, aber das geht halt irgendwie immer weiter. Und ich habe auch Lust, also wir haben auch beide Lust, halt irgendwie mal einen Werkraum da hinzubauen und wir brauchen eh ein neues, das heißt, Holzlager.
Es ist auch noch Platz, um anzubauen.
Ja, mega.
Ja.
Also das Fundament ist größer als das Haus selber.
Nee, das nicht, aber
wir haben immer separate Fundamente. Also wir haben halt irgendwie fürs Sommerhaus haben wir ein Fundament, fürs Klohaus, was entfernt ist, ist auch ein neues Fundament.
Fürs Holzlager haben wir
ein anderes Fundament, dann kommt halt wieder ein neues Fundament.
Okay.
Das haben wir auch gelernt. Also das erste Fundament hat lang gedauert, das zweite war halt das zweite Regal halt
ja,
so.
Ja. Also. Aber es war ja auch einer der Sinne von dem Entwurf zu sagen, es ist etwas dezentral und nicht ein kompaktes Haus, sondern etwas, das auch zu stückeln und auch zu sagen, das Klo hat nochmal einen anderen Ausblick als das Haus und beim Holzlager hat das nochmal eine andere Dynamik, weil man eher arbeitet. Es ist auch etwas da entfernt, damit man nicht die Geräusche hört oder ja, es ist halt ein dezentraler Entwurf halt, der etwas auch Dynamiken zwischen den Gebäuden entwickeln kann. Ja,
nicht nur dass man halt zur Toilette. Dass man auch gezwungen wird, quasi immer rauszukommen. Also irgendwie immer so die Natur zu erleben. Das war halt eigentlich so der Punkt auch so, dass man, wenn man auf Klo geht, dass man einfach mal wirklich kurz draußen ist und einfach das Wetter, also nicht das Wetter vielleicht nicht unbedingt, wenn es regnet, aber halt, dass man einfach mal draußen ist und wie sieht so was passiert hier und keine Ahnung, dass du einfach so gefühlt nicht immer nur in einem Haus bist und so zum Beispiel hier in der Wohnung zum Beispiel, dann bist du halt irgendwie, du kannst den ganzen Tag in der Wohnung verbringen, es funktioniert so, aber dort halt zum Beispiel nicht, du bist halt einfach gezwungen, gerade im Winter oder mit Sauna, du musst halt einfach rausgehen, du musst Holz holen, du musst halt zum Klo gehen draußen und du willst halt irgendwie dann auch mal neues Wasser holen.
Ist das Klo eigentlich beheizt, weil im Winter auf 3 Meter Höhe im...
Ja, ist das nicht schlimm.
Nee? Das geht klar. Wir waren ja jetzt auch da und das...
Ich lebe zu lang schon in Städten.
Ist halt irgendwie, das klappt schon. Also
man schraubt halt auch die Bedürfnisse etwas runter. Also es muss ja auch nicht alles perfekt sein, sondern perfekt ist was anderes, nämlich das soziale Zusammen, dass man dort vor Ort ist und etwas entwickelt oder einfach nur Ruhe hat, angelt, etwas erlebt. Also
es ist halt auch Urlaub. Also das darf man auch nicht, also zum Beispiel, wenn wir dort irgendwie sind, dann wartet man irgendwie mal 20 Minuten auf irgendwas. Okay, ist halt gut, fertig. Aber irgendwie, wenn ich zum Beispiel hier in der Stadt bin, dann ist halt auch so, ja, okay, da warte ich seit 3 Minuten schon auf die U-Bahn, ja. Wo bleibt die so? Das kann doch jetzt nicht sein, also ich bin eh zu spät, so, warum kommt die Person jetzt auch, also der U-Bahn-Fahrer jetzt auch noch zu spät, das kann doch nicht sein. Also ist halt irgendwie auch so eine Einstellungssache und ich glaube, davon kann man auch eine Menge lernen, aber ich weiß nicht, es ist halt einfach so, man stellt sich drauf ein, ist genauso, das Handy funktioniert so ein bisschen schlechter, wir haben keinen Strom, so, dann wird's halt irgendwie langsam dunkel und sowas und dann, es stört auch nicht.
Ihr macht doch nicht Solarstrom oder irgendwie sowas.
Wollen wir in Zukunft machen,
ja.
Oder Windenergie muss man mal halt schauen, wie man das macht, aber jetzt gerade kamen wir auch ganz gut mit Akkus hin, die wir aufgeladen haben und.
Genau, also Kerzenlicht und da hatten wir so, über unsere Baumaschinen hatten wir einfach so diese Akkus.
Powerbanks. Mhm.
Und dann, damit konnten wir halt auch irgendwie dann so ein bisschen Licht erzeugen und das hat absolut ausgereicht. Also man muss auch, also dann ist halt auch einfach so, ja, okay, wenn man aus dem Raum rausgeht, dann macht man da das Licht aus, damit halt auch der Akku gespart wird und dann geht man in den Raum rein und macht das da an. Das ist jetzt auch kein großer Akt, so. Das muss man nur daran denken. Wenn man es nicht macht, dann ist halt dunkel die nächsten beiden Tage.
Geht man da auch früher schlafen und steht früher auf?
Nee, gefühlt länger.
Gefühlt immer länger, weil es aber auch Urlaub ist, glaube ich. Wenn wir gearbeitet haben, ja auch, kommt drauf an, aber ich denke, es nimmt sich eigentlich fast nicht. Man bleibt länger wach. Doch für
Also ich kenne es ja mal von meinen Eltern zum Beispiel. Also als ich früh mit meinen Eltern im Urlaub war, da war also gerade beim Sommerhaus auch, also von meinen Eltern das Sommerhaus und dann da auf dem Hof, das war halt auch immer, die haben halt einen guten Rhythmus, kann man sagen. Also die haben halt einfach
auf jeden Fall eine Struktur.
Arbeiten haben eine Struktur, morgens Frühstück irgendwie. Das fällt schon mal bei mir weg. Aber halt irgendwie dann, da ist halt irgendwie, keine Ahnung, wie hier so einen normalen Alltag um 15 Uhr ist Mittagessen und dann halt wenn man ein Wochenende betrachtet, was ja schon außerhalb von Alltag ist, so 15 Uhr Mittagessen und abends dann irgendwie 19 Uhr, 18 Uhr irgendwie Abendbrot und sowas und dann halt macht man jenes und dort ist halt selbst mit denen, weil immer so, oh, ja,
1 Uhr.
Jetzt ist halt, jetzt sind wir aus der Sauna raus, ja, 1 Uhr, na, dann kochen wir ein bisschen schneller. Und
es ist ja draußen noch hell, ne?
Ja,
genau, das ist ja, ja.
Das bringt einen auch so ein bisschen durcheinander. Wir haben ja teilweise auch bis 0 Uhr gearbeitet, haben dann irgendwie noch Abendbrot gemacht um 3 Uhr.
Wo man dann irgendwann feststellt, dass man eigentlich wach ist, aber der Körper fühlt sich extrem müde an. Das hatte ich immer, wenn ich so hoch im Norden war. Dass ich irgendwann dachte, warum habe ich jetzt Rückenschmerzen? Ah. Und dann festzustellen, ja, ich bin seit 20 Stunden wach, aber ist halt hell. Das war bei mir so ein ganz witziger
Effekt. Das passt sich irgendwann, glaube ich, an. Also es gibt ja auch Leute, die ziehen immer die Vorhänge zu. Das hatten wir auch, dass ein, zwei Freunde immer alles zu haben wollten. Also man wacht trotzdem mit der Sonne auf, wir stehen auf. Aber ich glaube, das pegelt sich ein.
Wie habt ihr das Dach gemacht?
Aus Schwäbisch.
Man muss ja sagen, ist was anderes als normalerweise ein Satteldach. Wir haben es halt verschachtelt. Es ist ja ein modularer Bau und
modularer Bau heißt, jedes Zimmer sozusagen ist ein Klotz und
versetzt sich etwas.
Ah, okay.
Und dadurch entstehen auch eigene Räume und andere Dynamiken.
Ja.
Vom Raum der Küche, wo eher soziale Interaktion ist, zum Wohnzimmer, wo man sich aufhalten kann, ruhiger ist, vielleicht was liest, zum Schlafzimmer hin und Sauna im Rücken sozusagen, mit separatem Eingang, wo die Ruhe komplett ist und auch Hygiene und Sauberkeit auch, wo man natürlich sich auch unterhält, wo wir uns abends auch treffen und betrinken. Und auch in den See schwingen.
Wie es sich für Finnland so gehört.
Ja. Für die Finnen? Ich bin ja kein Finn. Aber also.
das Dach, habt ihr schwer gemacht? Im Sinne von, war schwer, das Dach zu machen? Oder ist es ein schweres Dach?
Schwer ist es nicht, aber es ist
kompliziert.
Also komplizierter halt, von den Anknüpfungspunkten.
Es ist halt irgendwie so diese, keine Ahnung, irgendwie so eine irgendwie als Architekturstudent oder sowas denkt man sich irgendwie, ja, muss irgendwie was Besonderes ran oder sowas an so ein Gebäude. Damals, was sich vielleicht auch geändert hat, mal gucken, auf jeden Fall, wir haben quasi einen Rahmen, also quasi immer, das geht aus von diesem Modulrahmen, die wir gebaut haben, und davon haben wir insgesamt 17 Stück und diese 17 Rahmen, die staffeln sich halt immer in 90 Zentimeter Abständen und verspringen dann nochmal teilweise nach vorne oder nach hinten, sodass halt wir quasi nicht so einen Schlauch haben, sondern halt quasi wie man so ein Toastbrot sich vorstellt und das Toastbrot schneidet man nochmal mehrere Male ein und dann drückt man halt mal was raus und mal irgendwas in die andere Richtung und da hast du halt irgendwie am Ende so ein Zickzack.
Ja, wie Zickzack.
So ein Versprung. Und da haben wir noch entschieden, halt nur Fenster auf eine Seite von diesem Rahmen, also zwischen diese Rahmen zu setzen und zwar auf die niedrige Seite von dem Rahmen, dass die hohe Seite immer also eine Wand ist. Um einfach für uns eine Logik reinzubekommen und auch gerade wenn wir bauen, zu sagen, okay, das ist die niedrige Seite, da kommt Fenster hin, okay, die hohe Seite wird zugemacht. Einfach so, weil wir auch super viele Freunde da hatten und das war dann, wir konnten ja nicht irgendwie erstmal irgendwie am Anfang so eine Bauanleitung geben und so jetzt hier irgendwie, studier das mal zwei Tage und dann gehen wir auf den Bau, sondern halt einfach so, los geht's, so wie Akkuschrauber in die Hand und jetzt mach mal was und dann.
Das lange Brett halt kommt auf die Seite.
Genau, das muss halt einfach so eine Logik sein und, dadurch, dass es einfach das Grundstück auch recht interessant ist, also irgendwie so eine Abwechslung hat und quasi auch die Räumlichkeiten auch andere Funktionen haben, haben wir uns entschieden halt irgendwie zu sagen, so zum Beispiel die Küche, die geht halt Richtung Waldgebiet, weil man halt irgendwie dort vielleicht so einerseits halt die Ausrichtung auch da ist und die Abendsonne reinkommt in die Küche, dass man gerade, wenn man abends noch da sitzt, dass man einfach noch ein bisschen Licht hat, weil wir auch keinen Strom haben. Und dann geht zum Beispiel das Wohnzimmer und die Sauna, die gehen zum Beispiel Richtung See und das Schlafzimmer zum Beispiel auch wieder Richtung Norden. Sodass man halt abends vielleicht noch ein bisschen Licht drin hat, aber dann halt eigentlich tagsüber ist es, kommt keine Sonne rein, dass es das Schlafzimmer einfach kalt bleibt. Und so irgendwie durch diese Staffelung und dadurch natürlich auch, dass wir keine Bewegungsräume haben wollten, sondern eigentlich, dass alles irgendwie so optimal und recht effizient irgendwie aneinander sitzt.
Ein Bewegungsraum im Sinne von Wohnungsflur,
genau,
wo du nichts machst,
genau,
außer durchzurennen.
Genau, also halt, wenn man ins Schlafzimmer geht, dann geht man halt wirklich durch das Wohnzimmer durch, aber das Wohnzimmer ist auch 4 Quadratmeter nur groß, also es muss
wie viel Fläche hat das überhaupt?
26 Quadratmeter.
26.
Und das entschleunigt halt, das ist halt der Gedanke gewesen, dass man halt generell während des Urlaubs entschleunigt, die Uhr ablegt, das Handy ablegt, jetzt nicht den Aussteiger-Goodbye Deutschland macht, sondern eher sich auf seine eigenen Werte ein bisschen beruft und überlegt, was ist notwendig, was braucht man gerade, was sind die Bedürfnisse momentan und langsam entschleunigt und das auch in der Raumabfolge irgendwie hinbekommt, dass man sagt, okay, am Anfang steht die Küche, später kommt das Schlafzimmer und man kommt auch irgendwie ein bisschen in den Trott rein zu sagen, okay, man geht's langsamer an.
Ihr habt keinen Strom, habt ihr Wasser?
Seewasser.
Seewasser, das heißt hinlaufen, Eimer holen, Wasser.
Jetzt gerade auf jeden Fall schon, so in Filtern in dem System. Auf lange Dauer werden wir jetzt wahrscheinlich so eine Pumpe irgendwie anlegen und dann halt irgendwie dann bisschen besser das machen als nur mit einem Eimer, weil wir halt irgendwie mit der Sauna geht ja schon, also brauchst halt irgendwie Wasser zum Waschen, so auch unabhängig vom See und Dann werden wir halt so ein bisschen, wir müssen irgendwie so ein Wassersystem aufbauen, dass wir halt irgendwie was anpumpen, filtern, richtig, und dann jagen wir halt dann quasi das Seewasser durch einen Saunaofen durch. Also wir haben quasi so einen externen Tank um den Saunaofen rum, der halt mit Wasser gefüllt wird und zum Kochen gebracht wird, dann dieser Tank. Und da haben wir quasi abgetötetes Wasser, also halt das einfach quasi also, getrunken also, werden kann.
Ihr macht euer Trinkwasser, indem ihr die Sauna hochheizt.
Genau. Ah, es kocht auch. Cool. Und man kann das dann später auch nutzen zum Kochen, Kaffee machen.
Ja. Zum Heizen? Wie heizt ihr? Also weil theoretisch könntest du dieses Wasser ja auch durch eine Rohrleitung durchs Haus nochmal jagen.
Wäre interessant, aber vielleicht doch etwas kompliziert für das erste Mal. Okay. Für das zweite Mal vielleicht schon, aber wir haben Holzöfen. Wir haben zwei Holzöfen in der Sauna ein. Im Sommer muss man fast gar nicht heizen. Also Sauna natürlich ist nochmal was anderes. Aber jetzt im Winter waren wir dort vor Ort und wir haben schon den gesamten Tag den Holzofen durchheizen lassen. Das war halt schon notwendig, um auch so eine Grundwärme von 19, 20 Grad drin zu haben. Aber für ein Sommerhaus reicht das. Wir waren selbst überrascht. Das war besser als so ein Blockhaus.
Genau, und die Idee ist ja auch zum Beispiel, also wir sagen auch die ganze Zeit Sommerhaus, weil es eigentlich für den Sommer vorgesehen ist. Also wir haben es so geplant, dass es halt auch im Winter funktioniert. Also dass man dann irgendwie nicht irgendwie in der Nacht stirbt gefühlt. Also
dass man halt, ja, Zelten halt.
Ja. Dass man auch wirklich dann auch im Winter mal da sein kann. Aber dass es natürlich kompliziert wird und entschleunigt dann natürlich nochmal extremer, weil du einfach viel mehr hinterher sein musst, dass einfach das Haus irgendwie, dass es warm bleibt und
ähnliches. Friert der See zu?
Ja.
Klar. Auf jeden das heißt, du hast dann auch kein Wasser mehr.
Schnee doch. Hast du aber.
Schnee.
Ja, und wir haben halt Gräben. Auch, also du kannst ja auch einfach ein Loch in den See machen. Ja, das ist nicht das Problem. Aber die Idee war auch wirklich ein Sommerhaus zu haben, dass man im Sommer dann irgendwie vor allem die Zeit verbringt. Also es ist ja irgendwie fast wie überall, aber die Sommerzeit ist eigentlich das Beste immer. So gerade in Finnland irgendwie. Auch die Schüler zum Beispiel haben in Finnland 10 Wochen lang Sommerferien. Weil es einfach die beste Zeit ist im Jahr. Und der Rest ist halt dunkel und kalt. So.
Also kannst du auch lernen. Kannst du in der Schule verrotten.
Ja, genau. Und es ist halt auch unsere Idee, dass halt wirklich, dass man die beste Zeit dort nutzt und keine Ahnung, man hat halt einfach viel mehr von der Natur auch und deshalb haben wir es auch in die Natur gesetzt. Du kannst halt irgendwie angeln, wir haben den See da, also es ist auch dieses Jedermannsrecht, was ja in Skandinavien herrscht, also dass man einfach auch fremde Grundstücke nutzen kann, zu einem bestimmten Grad, dass wir halt überall Pilze sammeln können, Beeren sammeln können, angeln können und uns aufhalten können, auch dass man einfach wandern kann oder ähnliches. Irgendwie, wir können auch ein Zelt uns einfach unter den Arm schnappen und einfach auf ein Nachbargrundstück gehen und da zelten, solange es halt irgendwie 100 Meter entfernt ist von irgendeinem gebauten Haus. So, also. Und das ist irgendwie das Schöne, gerade im Sommer dort auch, dass es halt irgendwie so...
Ohne Zwang, finde ich. Ja. Also es ist halt im Gegensatz zu einer Stadt, wir sind ja beide Berliner, dass man halt nicht Zwängen unterlaufen ist, sondern so ein bisschen nicht komplett machen kann, was man will, aber so ein bisschen sich auch entfalten kann in der Natur. Und das haben wir ja beide so ein bisschen auch in unserer Jugend so gehabt, dass man irgendwie Ausflüge hatte zu Paten, Onkel, Oma oder du auch nach Finnland, wo man gemerkt hat, ja, da kann ich mich ein bisschen als Kind entfalten und auch mal ein bisschen rumspielen und auch tüfteln und auch vielleicht ein bisschen einfach arbeiten und so ein bisschen das machen, worauf man Lust hat.
In die Natur setzen ist ein gutes Stichwort. Wo geht ihr kacken?
Auf dem Plumpsklo.
Plumpsklo
gebaut. Also es plumpst ordentlich.
Also ihr habt kein...
Es hat eine Höhe.
Ihr habt kein Badezimmer da dran. Das, nee, das ist jetzt die Frage.
Gekachelt ist er schon.
Nee, weil das ist immer so meine größte Paranoia. Also ich finde Camping total klasse, aber ich denke immer, okay, wo kann ich hier kacken?
Komposttoilette.
Ja. Also es ist halt nicht so schlimm, wie man sich vorstellt.
Was,
also
Komposttoilette? Halt, Komposttoilette ist super. Also
das, okay, gut.
Kenne ich vom Festival.
Also wenn es schon so weit ist, dann ist es umso besser.
Das ist das Tolle an Komposttoiletten auf dem Festival ist, 80% der Leute haben so krasse Berührungsängste, dass sie lieber aufs Dixie gehen. Ja. Und an der Kompolette heißen die dann da, ist nie eine Schlange.
Ja.
Das ist total klasse, ja. Ich verstehe nicht, warum das so klasse ist. Warum stinkt das nicht?
Eigentlich... An den Zusätzen, die du reinschmeißt. Also
natürlich
eine Menge Chemie. Das, was wir eingespart haben an Kies und den Beton, das hauen wir jetzt da ins Klo rein. Über Jahrzehnte.
Lassen es langsam über den Sumpf ablaufen.
Ja, den Biber kannst du ja nicht mehr stören, den habt ihr ja schon gegessen.
Genau, der ist weg. du schmeißt ja erstmal was selbst rein und dann halt packen wir halt noch Sägespäne drauf und man kann auch Torf zum Beispiel nehmen.
Das Zellulose halt, habe ich auch schon mal gesehen.
Genau, sowas. Also alles, was irgendwie zum Beispiel Feuchtigkeit entzieht und oder aufsaugt und was Geruch bindet. Und
das heißt, es trocknet so schnell, dass es nicht mehr riechen kann.
Genau, also es ist halt
okay.
so ein
Es gibt auch noch eine Entlüftungsanlage.
Und dann ist zum Beispiel das andere Thema, dass man früher zum Beispiel auch die Plumpsklos hatten früher einfach unten, waren die, also wir haben einfach, das war ein Tank. Ja. Und zum Beispiel, wir haben auch einen Tank, aber wir haben unten ein Loch drin und da wird dann quasi Festes vom Flüssigen gefiltert. Also sprich, alles, was nass ist, läuft aus dem Tank raus und separat.
Wohin?
In den zweiten Tank.
Okay.
In den Urintank.
Ich dachte, in den Sumpf.
Pisse. Ja. Pipi. Und deshalb kann halt das zweite, ist halt trocken und dadurch ja. ist halt auch weniger Geruch bei. Und es zum Beispiel vorkompostiert auch schon in der Tonne. Und ist dann so mit dem ganzen Sägespäne und Torf oder ähnlichen, ist es halt auch wirklich geruchsarm.
Und ist dann hinterher ein super Humus eigentlich.
Genau, man kann es dann einfach weg. Wir haben alte Mülltonnen genommen, recycelte Mülltonnen, mhm. die sozusagen das erstmal auffangen, darunter dann einfach so Kanister, die das Flüssige sozusagen auffangen und man kann die dann wegziehen und sozusagen nicht direkt zum Garten, aber in den Wald führen genau. und also unbeschadet reingeben.
Ja. Also wir rollen da einfach die Mülltonnen weg, wenn die voll sind und dann packen wir die in den Wald und dann können die dann auch weiter kompostieren. Irgendwann marschiert das die halt aus und dann ist es halt einfach nur noch Erde.
Mhm.
Und dann, ja, es ja. ist gemacht.
Plumpsklo war früher über den Hof. Ist euer Ding direkt am Haus oder müsst ihr raus, um aufs Klo zu gehen?
Man muss raus. Wir sind so 25 Meter, 20 Meter entfernt und es ist etwas in der Höhe. Also Leute, die Höhenangst haben, das war auch immer schon so ein kleines Problem, dass es halt so ein Gag ist, dass wir gesagt haben, okay, im Wald hat man nicht den perfekten Ausblick, weil überall Büsche sind. Die ja. Büsche blockieren etwas den Blick und wir hatten überlegt, okay, gut.
Aber man geht doch extra hinters Gebüsch.
Ja, aber man möchte ja trotzdem weit gucken.
Ah.
Finden wir zumindest.
Ja, das doch, das hat einen gewissen, ja.
Und wir haben es auf 3 Meter dann doch gesetzt. Also höher, als wir eigentlich dachten.
Ernsthaft, ihr habt ein Klo auf 3 Meter Höhe, das...
Ja, also Blickhöhe ist, glaube ich, 4 Meter fast eher, 3,50. Ja.
Also 3 Meter ist halt so, wo du stehst
ja.
und dann nochmal plus 1 Meter, wenn du sitzt. Also.
Deswegen ist Feld auch. Also.
Mhm.
Aber der Blick genau, ist halt wunderbar. Also man kann halt sehr weit auch auf den See weit schauen. Mhm. Und die Idee kam eigentlich, dass ich unten stand. Wir standen dort an dem Gebiet und haben überlegt, okay, wie können wir das jetzt hier machen? Und Tim hatte eine Leiter dabei und hat sich raufgestellt, war auf 1-2 Metern. Man hörte was planschen im See und man hat gemerkt, da schwimmt was. Und ich habe klassischerweise vom Boden aus nichts gesehen und er stand auf 2-3 Metern Höhe und hat ein Elch gesehen.
Ein Elch.
Und das war dann der Moment, wo wir gesagt haben, okay, das Klo machen wir höher.
Wir brauchen einen Ausguck.
Ja.
Wie lange sitzt ihr denn? Habt ihr mal geguckt, ob die Toilettengänge jetzt vielleicht länger sind als zu Hause? Weil es gerade so ein...
Nee, eigentlich nicht, weil...
Vielleicht noch so eine Bar reinmachen?
Das ist halt kein Internet dort.
Das Soziale fehlt.
Gibt es da überhaupt Internet da draußen an der Hütte?
Spärlich, ja. Also man muss halt wirklich sagen, also da ist halt dann so Skandinavien fortschrittlicher als Deutschland, dass halt einfach wirklich der Netzausbau wirklich bis in den Wald geht.
Mhm.
Und nicht so wie hier bis an die ostdeutsche Grenze oder sowas gefühlt. Und, deshalb, also wir haben, also auf dem Bauernhof zum Beispiel haben wir LTE-Netz die ganze Zeit mhm. gehabt und beim Sommerhaus, also das ist halt wirklich dann schon eine Menge Wald zwischen bis zur nächsten Antenne und sowas. Aber selbst da kriegen wir noch 3G rein zum ja. Beispiel. Also wir haben halt kein Problem
mit Freunden zu schreiben.
Ja.
Mhm. Was hat der Spaß eigentlich gekostet? Wisst ihr das oder war es euch irgendwann egal?
Ja. Insgesamt glaube ich jetzt so, wir hatten eigentlich mit 10.000 Euro geplant gehabt,
mhm.
inklusive dort wohnen, das haben wir das erste halbe Jahr auch geschafft genau. gehabt, im ersten Sommer, da haben wir wirklich auch von gelebt,
mhm.
haben auch gut abgenommen, woran spart man als erstes am Essen, somit waren
beim Ravioli. Nächsten baue ich mit, das könnte mir gut tun.
Festivalessen, Dosenessen. ich glaube, am Ende sind wir so bei 11.000, 12.000 so ungefähr gelandet.
Ja, 12.000 sein wahrscheinlich. Ja.
Ist das viel oder ist das wenig? Jetzt im Vergleich zu ähnlichen Projekten?
Wenig, auf jeden Fall.
Ja?
Also du sparst natürlich halt die Facharbeiter, die Handwerker.
Ja.
Das waren halt wir und die haben halt auch länger gebraucht als so Facharbeiter. Aber.
Das DIY hat sich halt ausgezahlt, insofern für uns, aber war halt auch müßig in manchen Sachen. Mhm. Ja.
Ja. Was würdet ihr anders machen, wenn ihr noch eins bauen würdet? Oder das nochmal bauen würdet.
Wir haben ja schon eine Menge daraus gelernt. Also gerade was zum Beispiel die Holzverarbeitung angeht, dass man da einfach vieles optimieren kann, weil wir haben ja die ganze Zeit mit Holz gearbeitet, mit Sperrholzplatten, die halt unsere Wände sind und dann halt irgendwie mit Vollholz, mit Kantholz, was dann irgendwie für die Tragstruktur, also was einfach der Rahmen ist. Und
ich glaube, die Logistik.
Also die Logistik.
Organisation des gesamten Bauprozesses. Man denkt halt, okay, morgen mache ich das. Ja. Dann passiert irgendwas, das Material ist nicht da, das Wetter ist nicht gut, man ist nicht gut drauf, wie es halt immer passiert, und man muss mit anderen Situationen umgehen. Und dieses Umgehen lernt man auch, dass man merkt, okay, ich plane es nicht so fix, sondern es können parallel auch andere Sachen entstehen. Und das merkt man erst im Bauprozess, glaube ich, dass man merkt, irgendwie ein Gefühl dafür auch bekommt, was ist möglich. Und dieses Möglichmachen ist, glaube ich, über das Jahre entstanden.
Aber eigentlich kann man es auch gut irgendwie vergleichen, so mit so einem IKEA und was Regal und was ein bisschen größer mal ist. Also irgendwie, du kriegst einen Beton nach Hause.
Kann man nicht.
Und
psychologisch ist das ja schon nicht. Nein.
Aber ich meine, von der Herangehensweise
ist. IKEA-Ding kann ja sogar nicht zusammen.
Du kaufst dir zwei, sagen wir so, zwei so eine Küchenkomponenten.
Ja.
Und du baust erstmal den einen zusammen und es ist halt die ganze Zeit irgendwie vor der Anleitung und guckst halt ganz genau so, okay, jetzt muss ich das so da rein und welche Schraube jetzt da hin.
Und am Ende ist es trotzdem falsch.
Genau.
Und du musst nochmal was neu machen,
genau. So passiert das halt. Und das zweite baust du dann aber tatsächlich
einfach so. Und das zweite Mal baust du halt in einer Drittel der Zeit irgendwie fertig. Und das ist halt so, das wäre der Vergleich, glaube ich. Also plus, dass wir halt nochmal einiges irgendwie optimieren würden an dem ersten Regal. So.
Zum Beispiel die Türanschläge nicht nach innen und sowas.
Genau.
Das klingt jetzt insgesamt so, als wäre überhaupt nichts schiefgegangen. Also ist nichts schiefgegangen? Habt ihr nicht manchmal da gestanden in den Jahren und gesagt so, leck mir am Arsch, ich genau.
Doch. Also das hatte man auch schon, dass man früher nach Hause gegangen ist, dass wir uns nicht gezofft haben, aber dass man sich gegenseitig motivieren musste, weiterzumachen.
Ja.
Probleme sind auf jeden Fall dieser Stegbau gewesen. Der war zehrend. Das muss man wirklich sagen, der war halt nicht lecker. Da waren Mücken, da waren auch irgendwelche Bremsen und so. Da hat man angefangen, irgendwie im Sumpf zu stehen und man dachte einfach so, jeden Tag 2 bis 4 Meter, manchmal 10 Meter zu kommen. Man hat nicht mal das Baugebiet gesehen. Man muss noch über Gräben rüberkommen und gefühlt ist schon der halbe Monat rum. Also ja. Das ist halt so. Das war ein Problempunkt und Türen. Also wenn man was sagen sollte, Türen, mach es nicht nochmal.
Warum? Was ist denn das Problem mit Türen?
Na, wir wollten Geld sparen und halt so wie alles. Also
kaufst du billig, alles, kaufst du zweimal. Bei uns ist
alles, genau. Holz bewegt sich.
Genau. Ja, das war halt irgendwie, keine Ahnung, also es war ja alles low budget. Also wir haben wirklich an allem geknausert. Wir haben wirklich alles umgedreht und jenes, also wo können wir irgendwas einsparen und sowas. Deshalb haben wir auch wir haben immer irgendwie versucht, so billig
das Minimum und das Beste aus uns, aus unseren Fähigkeiten rauszuholen.
Und bei den Türen haben wir da auch irgendwie erstmal geguckt, welche nehmen wir denn jetzt und ähnliches. Wir wollen irgendwie so eine Doppeltür haben für den Eingang. Und am Ende haben wir die einfach selbst gebaut, die Tür. Und
ist etwas dicker geworden. Die sieht halt aus wie so eine Bunkertür aus dem Zweiten Weltkrieg.
Aber aus Holz.
Ja, aus Holz. Und die passt halt schon. Etwas schwer.
Mhm. Und er musste halt einfach so, um zu gucken, dass diese doofe Tür, die du halt irgendwo vorbaust, 3 Kilometer entfernt, dass diese halt irgendwie dann in das Sommerhaus reinpasst.
80 Kilo, einer hebt sie, einer versucht sie in die Türangerei zu holen, da passt irgendwas nicht mit irgendeinem kleinen Scharnier oder so. Gott. Das Scharnier ist falsch angebracht. Also ich glaube, für die Türen hat man schon allein 3 Wochen gebraucht. Ja. Und aber die Türen sind nicht fertig. Also sie passen doch, jetzt.
Also die ändere ich nicht nochmal. Nee, ich auch nicht. Aber die Türen sind halt auch so dick, dass also die dämmen besser als das Haus. Das ist das Schöne.
Und sie passen und sehen gut aus. Das muss man auch sagen.
Ja. Das hat ja, dieses ganze Projekt hat ja was von einer Reise, ne? So die Heldenreise jetzt im, ne? So, wenn man irgendwo hingeht, um was zu machen, da erwartet man ja immer ganz bestimmte Sachen vorzufinden und findet dann immer was ganz anderes. Was habt ihr erwartet und was habt ihr vorgefunden?
Ich finde schon, dass wir eigentlich das, was wir uns vorgestellt haben, wiedergefunden haben. Letztes Jahr, als wir dort waren, war es halt schon so, dass wir gemerkt haben, es ist jetzt nicht ein anderes Haus dort. Es ist auch nicht anders als das, was wir uns eigentlich geplant hatten, sondern es ist sehr real. Das, was wir auf dem Computer haben, in dem 3D-Programm, sieht man dort vor Ort. Wie es stattgefunden hat, würde ich sagen, ist nochmal was anderes, aber man hat auch keine Vorstellung davon vom ersten Mal.
Ja, also ich glaube, dieses Bauen war schon recht naiv. Also dadurch, dass wir irgendwie wenig Erfahrung hatten im Voraus, war es dann einfach schon so, du kommst an, Gründung, erstmal Stegbau, Gründung, Haus rauf, fertig so. Und ein bisschen einrichten drin. Ja,
das ist so, wie ich mir sowas vorstelle. Ja, das ist
halt so ein bisschen, wie man sich halt so ein Ikea-Regal vorstellt. So, hin und wieder ärgert man sich dann so irgendwie scheiße, aber dann halt irgendwie, und komm mal, steht das Ding und es ist auch, es klappt so. Aber dass dann 4 Jahre dauert, dieses Regal, das war dann doch ein bisschen ärgerlich. Aber ein
teures Regal.
teurer geworden als gekauft, aber jetzt gerade im Winter, als wir da waren, das erste Mal, und das war auch das erste Mal ohne Arbeit dort. Mhm. Also wir waren das erste Mal dort und haben Urlaub gemacht. Und das war, wie so ein Gefühl, wir saßen drin, das erste Mal im Haus, wir haben es auch das erste Mal so richtig drin geschlafen. Also wir haben
ihr habt da noch nicht das Gefühl gehabt, so, ich muss jetzt irgendwas bauen, weil ich so dran gewöhnt bin, hier was zu bauen.
Genau, wir haben abends gespielt, wir haben uns, es war angenehm, dort zu sitzen, es zu genießen. Ja. Das ist auch ein komisches Gefühl, dass man zum Haus hinkommt. Und auch zu akzeptieren, würde ich sagen, dass es dein Haus ist, in Anführungszeichen.
Warum in Anführungszeichen? Es ist euer Haus. Ja, ihr habt es ja selbst gebaut.
Aber für mich ist es komisch. Ja, natürlich, es ist unser Haus, wir haben es gebaut, aber es ist komisch, zu einem Haus hinzugehen und zu sagen, finde ich zumindest, zu sagen so, das ist mein Haus. Das hat man gebaut. Natürlich ist es ist unser Projekt, es hat uns Spaß gemacht. Wir haben es ist ein komisches Gefühl, es abzuschließen.
Ist das zu Hause?
Auf jeden Fall. Ja.
Würdet ihr das nochmal machen?
Ja. Wir machen es auch nochmal. Nicht für uns, aber für andere Leute, die uns gefragt haben, ob wir etwas Ähnliches nochmal umsetzen wollen, weil sie das Konzept gut fanden, weil sie den Entwurf gut fanden, weil sie die Arbeit von uns gewissenhaft sorgsam fanden und auch die Idee gut fanden, dass man halt zusammen etwas kreiert.
Ja.
Das ist halt das Besondere, dass man es halt nicht abgibt an jemanden, der sagt, hier ist, du hast 20.000 Euro und du
stell
mir es hin und das sieht so und so aus, sondern im Prozess entwickeln sich auch Sachen. Und das ist eigentlich das Wichtige, finde ich, auch beim Bauen, dass man halt im Prozess sich für Sachen entscheiden kann, dass man sagen kann, die Tür ist jetzt doppelt so groß, das Fenster mache ich doch komplett durch, dass es bis zum Boden geht. Nein, ich möchte nicht das Material haben, ich möchte mich eher für den Lokalen entscheiden. Das sind, finde ich, die wichtigen Sachen beim Selbstbauen. Und das finden auch manche Leute gut, die uns jetzt nochmal gefragt haben.
Vor allem ist auch schön zu wissen einfach, was von Anfang an Fusch ist am Bau. Nicht so, dass es irgendwie nach 10 Jahren rauskommt, so, weil es da irgendwie schimmelt, sondern wissen einfach so, ja, okay.
Die Tür.
Da haben wir halt drauf geschissen.
Das sollten wir nochmal anders machen.
Jetzt habt ihr ein Know-how, das sich doch eigentlich in einen Beruf überführen lassen sollte, oder? Warum macht ihr nicht eine Baufirma auf?
Also wir sind ja jetzt beide sozusagen in unserem Endstadium von Studium, Master. Wir arbeiten beide in Architektur- oder Stadtplanungsbüros und haben hier eh die Praxiserfahrung in einem anderen Bereich zwar, aber ja, es ist das Ziel wahrscheinlich oder Interesse von uns beiden zusammenzuarbeiten. Es war auch die Erkenntnis, dass wir beide sehr gut zusammenarbeiten können, nicht nur im Entwurf, dem konzeptionellen, theoretischen Teil, sondern auch des Zusammenarbeitens und nicht verstreiten, wie es in einem Ehepaar ist, was sich ein Haus baut, sondern dass man sich in gewisser Weise treu ist, obwohl man auch Feind ist.
Ich glaube auch irgendwie, so ein Ferienhaus, Sommerhaus ist halt auch ein Luxus. Und wir studieren einfach Stadtplanung und Architektur auch beide aus irgendwie Überzeugung, dass man was irgendwie der Gesellschaft irgendwie, dass man irgendwas verbessern kann. Und irgendwie Luxus ist natürlich immer schön und ein Sommerhaus, was billig ist, ist natürlich auch eine Bereicherung. Aber gerade der urbane Kontext ist auch irgendwie wichtig. Und gerade die Erfahrungen, die wir jetzt gesammelt haben durch Selbstbau auf dem Land, irgendwie für irgendwie sowas, was nicht unbedingt gesellschaftsnotwendig ist für den Bau, dass man das vielleicht noch irgendwie in die Stadt rein befördern kann. So wie zum Beispiel in Berlin hast du ja auch einfach extrem Wohnungsmangel und irgendwie wie viel irgendwie der BER beispielsweise kostet. So. Also jetzt nicht, dass wir Flughäfen bauen wollen, aber zum Beispiel Wohnungsbau oder sowas, dass man zum Beispiel da was optimieren könnte durch Selbstbau und sowas. Und
Bestand entwickeln.
Und Bestand entwickeln und auch mittlerweile irgendwie ist auch die Gesellschaft so aufgebaut, dass sich keiner mehr irgendwie rantraut, was selbst zu machen. Mhm. Und also zum Beispiel auch Freunde von uns, die meinten so, ja, ich kann gerne vorbeikommen, aber ich kann ja gar nichts so. Und dann am Ende.
Ja, einen Hammer führen wirst du können, oder?
Genau, oder mal schleppen.
Also und am Ende sitzen die auf dem Dach irgendwie rückwärts und irgendwie schrauben irgendwie die Fassade runter irgendwelche Sachen fest. So. Ja. Und dann denkst du halt auch so, natürlich kannst du es. Also es ist einfach nur so ein gewisser Mut und irgendwie so eine, einmal das zeigen und dann geht's halt auch. Und
ja, vielleicht so ein bisschen Respektlosigkeit dann auch dem eigenen Anspruch gegenüber, ne?
Mhm. Ja. Ja. Und irgendwie auch Spaß irgendwie dabei zu haben, irgendwie was Neues zu lernen und sowas. Und ich weiß nicht, also irgendwie so, wenn man das kombinieren könnte, diese Bauerfahrung, die wir gesammelt haben, plus dann mit der Stadt und irgendwie mit kritischen Themen zum Beispiel, einfach dass man...
Sozialen Themen, also wir... Ich komme eher auch aus dem sozialen Bereich, was mich interessiert, auch mit Konfliktgruppen zusammenzuarbeiten, mit Geflüchteten zusammenzuarbeiten, wo wir auch schon Projekte hatten. Das ist halt, man kann es halt einbringen, die Praxiserfahrung, und das war uns auch wichtig, nicht ein Haus zu haben, sondern während des Hausbauens etwas zu lernen und für anderes mitzunehmen und daran sich auch zu bereichern und fortzuentwickeln. Und das hoffentlich kann man irgendwie auch irgendwo anders nochmal einbringen.
Ja. Ja. Was ist euer nächstes Projekt?
Eine Sauna.
Ein Gästehaus mit Sauna, ja.
Wo?
In Finnland, an der Ostsee. Wunderschön. Man sagt ja eigentlich selten, dass das Grundstück von einem nicht schön ist, aber ich muss sagen, das andere Grundstück ist nochmal ein bisschen geiler.
Es ist nicht euers.
Nee, ist nicht unseres. Derjenige hat uns gefragt, ob wir ihm ein Gästehaus mit Saunaplan bauen wollen. Und das wunderschön an den Schermeer der Ostsee vorgelagert. Auf 20 Meter hohen Felsen, und man guckt auf die Ostsee und die Fähren fahren nach Schweden vorbei und man sieht so ein paar Inseln, und es ist doch schön, und das ist eine Ehre, würde ich sagen, dass man sowas überhaupt planen und bauen darf und auch diesen Umgang dort damit zu finden, mit der Person auch, und zu sehen, was ist notwendig, was sind die Bedürfnisse, und auch mit ihm vielleicht das zusammenzubauen, wo er offen ist.
Ja. Tim Bergmann und Jonas Becker, vielen Dank.
Vielen, vielen Dank.
Dankeschön.